herzlich willkommen zu Enzyklia, dem Podcast, der nach dem Sinn der Dose sucht. Letzte Woche war der liebe Gérard vom Geocoin-Stammtisch bei mir zu Gast. Und ich weiß von ein paar Anfängern, dass sie sich sehr, sehr gefreut haben. Einen kleinen Nachtrag gab es noch, das haben wir vergessen zu erwähnen. Und zwar, die RE ist auch eine Auflage, die jederzeit nachproduziert werden kann. Also da kann man halt auch damit rechnen, dass es eventuell, wenn die Coin sich gut verkauft hat, noch eine zweite Auflage geben wird. Ansonsten sage ich nochmal Danke, Angela, dass du auch meine Kommentare nochmal beantwortet hast, dass du dich bereit erklärt hast, für Fragen offen zu sein. Und für alle die, die nach wie vor Fragen haben, in der letzten Folge findet ihr alle Kontaktdaten, die ihr von Gérard braucht. Ich selber bin bei Open Caching nicht angemeldet und habe auch ehrlich gesagt nicht so richtig verstanden, worum es da geht und inwiefern sich das unterscheidet. Und deswegen bin ich ganz, ganz froh, dass ich heute den lieben Mick aus Berlin zu Gast habe. Und damit begrüße ich meinen nächsten Gast. Wie soll ich dich denn eigentlich nennen, Michael?
Ich bin Mika. Und das hat sich sogar auch schon in Real Life so eingebürgert, weil im Betriebsrat, wo ich bin, bei meiner Firma, da gibt es auch ein paar Michaels und da habe ich dann gesagt, dann nennt mich einfach Mika, so heiße ich auch im Internet und die Leute wissen es inzwischen.
Ja, wunderbar. Das ist doch eine klasse Überleitung. Stell dich doch einfach mal vor.
Ja, mein Name ist Mika, Cacher seit 2006, inzwischen allerdings zum Ingress-Spieler mutiert. Also ich cache jetzt immer weniger und spiele dafür immer mehr Ingress. Da können wir ja vielleicht noch darauf eingehen. Und bin bei der Plattform geocaching.de im Support zuständig und in der Plattform opencaching.de auch im Support zuständig und dann noch der Pressechef in dem Team und weiterhin noch für den Geoclub Moderator. Ja, und betreibe noch einen Podcast nebenbei, deswegen nehme ich das hier gleich mit auf.
Jetzt muss ich gleich mal fragen, fange ich mal vorne an. Was ist denn Ingress überhaupt? Ich kenne das gar nicht.
Echt nicht? Das ist das neueste Augmented Reality Spiel von Google, also arbeitet auch mit Koordinaten, bloß im Gegensatz zu vielen anderen Handyspielen muss man bei diesem Spiel wirklich rausgehen, also es wertet ja die Koordinaten aus. Und dann ungefähr in der Art wie Capture the Flag. Es gibt zwei Teams, die Grünen, das sind die Entleiten, die Erleuchteten, werden scherzhaft, weil sie grün sind, Frösche genannt. Und die Blauen, das sind ist die Resistance und wird scherzhaft Schlümpfe genannt. Und diese grünen und die blauen Teams, die versuchen sich gegenseitig da die Stadt zu erobern. Also so Art Capture the Flag ist das Spiel. Ein Portal zu erobern und das kann dann allerdings gleich wieder im nächsten Zug oder in einer Stunde oder noch schneller von der Gegenseite wieder zurückerobert werden. Und so geht das Spiel hin und her. Und wenn man nicht nur Portale erobert, sondern auch die Portale miteinander verbindet, dann entstehen so ganze Flächen, Dreiecke und damit das eigentliche Ziel ist eben seine Stadt in seiner Farbe zu tünchen.
Also ist das dann tatsächlich nur regional auf deine Stadt bezogen oder kannst du das jetzt im Urlaub genauso machen?
Das Spiel ist weltweit. Das Spiel kommt ja aus Amerika, genauso wie Geocaching.com ist ja auch ein Spiel, was aus amerikanische Wurzeln hat, sage ich mal. Allerdings, wie wir Deutschen nun mal so sind, versuchen wir ja alles immer perfekter zu machen oder aktiver zu gestalten. Und inzwischen ist die deutsche Community sehr, sehr aktiv. Ich glaube, Berlin ist eine der am meisten bespielten Ingress-Zonen weltweit. Also hier gibt es die meisten Portale, die meisten Spieler. Jeden Tag finden Events statt. Das unterscheidet übrigens auch, finde ich, die Szene so ein bisschen zu Geocaching, weil da gibt es zwar auch Events, allerdings vielleicht, ja gut, Berlin ist schon etwas größer, aber trotzdem, also vielleicht alle zwei, drei Tage mal einer, währenddessen bei Ingress fast täglich irgendwo ein Event ist, wo man sich treffen kann, Stammtisch und so, weil das ein Spiel ist, was man auch mehr in der Gruppe spielt, weil es dann mehr Sinn macht, etwas zu erobern. Man ist so als Team stärker, als Einzelne.
Du hast im Vorgespräch erzählt, dass du seit 2006 im Zentrum des Wahnsinns cachst. Ich konnte damit gar nichts anfangen. Erklär mal, was du damit gemeint hast.
Ja, diese nette Bezeichnung habe ich mir nicht ausgedacht, sondern Mönk. Mönk ist ja der Moderator des Geoclubs. Das ist das größte deutsche Geocaching-Forum, deutschsprachige Geocaching-Forum, sogar größer als das Forum von Groundspeak, was da in Deutsch zu bieten ist. Also da gibt es ja auch ein deutsches Unterforum, aber das ist bei weitem nicht so groß. Allerdings muss ich zugeben, hat die Bedeutung des Geo-Clubs inzwischen sehr stark nachgelassen, weil jetzt alles mehr so auswandert in Richtung zum Beispiel Facebook, Twitter, ja, lokale Sachen. Also ich weiß jetzt nicht, aber auf jeden Fall, das Geo-Club ist nicht mehr so bedeutend, wie es früher mal war. Aber wie gesagt, es gibt für jede Region, für jedes Bundesland ein eigenes Unterforum und wir als Berliner werden als Zentrum des Wahnsinns bezeichnet und so habe ich das jetzt auch weitergetragen.
Ich bin ehrlich gesagt auf diesen Plattformen überall gar nicht so richtig aktiv. Wieso, weshalb und warum nutzt du das oder würdest du das anderen Geocachern wie zum Beispiel mir empfehlen?
Ich glaube, das ist einfach nur eine Sache, wann du anfängst mit Geocaching. Weil als ich 2006 begonnen hatte, da war eben mit Facebook noch nicht so viel los über Geocaching, deswegen ist man auf den Geo-Club gekommen und da wurde auch viel gemacht, zum Beispiel, wo ich immer noch sehr aktiv bin, jetzt wirst du wahrscheinlich nicht wundern, was das schon wieder ist, hat überhaupt nichts mit Geocaching zu tun, aber man kann ja ruhig ein bisschen off-topic werden, ist das Tauziehen. Das findet jedes Mal einmal im Monat statt und es bilden sich zwei Fraktionen beim Tauziehen, das sind die Hochzieher und die Runterzieher. Und das Spiel ist ganz simpel, es fängt am Monatsanfang an. Einer sagt dann am Anfang, lass uns starten mit der 50. So, und jetzt ist das Ziel für die Hochzieher, diese 50 zu 100 zu ziehen, währenddessen die Runterzieher versuchen, diese 50 zur 0 zu ziehen. Und man kann einmal in einer Stunde ein Posting absetzen. So simpel ist das Spiel. Also es sagt jetzt, sag ich mal, du fängst an mit 50, dann sag ich bin ein Hochzieher. Ja, das kann ja so nicht bleiben, das muss jetzt zu 51 werden. So, und dann habe ich jetzt eine Stunde Pause und in einer Stunde gucke ich mir nach, wo liegt denn jetzt momentan der Thread? Liegt der jetzt im positiven, so über 50-Bereich oder ist das jetzt schon langsam am Abtrudeln Richtung 0? Und dann nehmen wir an, das ist jetzt die Runterzieher sind die stärkere Fraktion, weil vielleicht Hochzieher mal gerade cachen gehen draußen. Dann ist es vielleicht bei 33 gelandet, dadurch auch seit 33 eine 34 machen und den Wecker stellen und nach einer Stunde wieder vorbeischauen. So simpel ist das Spiel. Und das besuche ich noch immer und habe meinen Spaß dabei. Also, was hat nichts mit Geocaching zu tun, aber ich finde, man soll auch seinen Spaß im Leben haben und es ist irgendwie ein ganz witziges Forumspiel.
Das ist unfassbar, aber ich finde dieses Spiel total sinnfrei. Also, wenn man sich das jetzt anhört, ne, dass sich da eine Community trifft, nur um eine Zahl nach oben oder nach unten zu addieren, macht für mich echt null Sinn.
Das ist wahrscheinlich das Gleiche, wie wenn du den Leuten das erste Mal erklärst, was du machst. Ich suche Plastikdosen im Wald. Dann sagen die auch, bist du verrückt? Was soll denn das sein? Was ist denn daran so toll? Es ist natürlich sinnbefreiter als Geocaching, das gebe ich ja zu. Und beim Geocaching gibt es ja ganz klar auch, sag ich mal, Elemente, die ja Spaß machen. Hier zum Beispiel neue Sachen sehen, entdecken, neue Wege, neue Orte oder auch neue Versteckarten, sich überraschen lassen. Eben das war aus den Kindheitstagen wieder so eine Art Schnitzeljagd wieder lebendig werden lassen. Und hier ist es eben mehr so, dass ja, wie soll ich sagen, das Teammäßige. Man ist ein Team und versucht es eben hochzuziehen und dann macht man manchmal auch kleine Zwischenkommentare, na, habt ihr heute euren Hänger oder so? Und dann sind die alle wieder ein bisschen motiviert und ziehen es wieder runter. Ist mal ganz lustig, besonders wenn man es noch mit Bildern würzt und so, wie soll ich sagen, ein bisschen Witz mit dem Bild reinbringt in das Thread, in diesen Thread, ja.
Du machst so viele Sachen, das muss ich erstmal von oben nach unten abarbeiten. Okay. Du hast gesagt, du bist Teammitglied von Open Caching zum Beispiel. Was genau ist denn Open Caching?
Ja, Open Caching ist genauso eine Plattform wie Geocaching.com, hat sich etwas später entwickelt, um 2005 rum, also kurz bevor ich anfing. Ich bin seit Anfang 2006 dabei. Und hat sich sozusagen ein bisschen aus dem Unmut einiger Geocacher entwickelt mit dem Geschäftsgebaren von Gornspeak, würde ich sagen, weil ihnen diese Kommerzialisierung des Hobbys nicht gepasst hat. Und die haben sich dann gesagt, lasst uns einfach mal eine andere Webseite gestalten, wo zum Beispiel die Koordinaten frei verfügbar sind und nicht erst zu sehen sind, wenn man sich angemeldet hat, wo es auch keine Reviewer gibt, die uns da irgendwas vorschreiben, sondern man den Cache sofort online bringen kann. Und also einfach nur eine Alternative, gemäß dem Motto, was ich immer wieder sage, Konkurrenz belebt das Geschäft. Also wir wollen hier gerne mal ein bisschen neue Aspekte ins Geocaching reinbringen.
Auf eurer Homepage steht, dass ihr so den Schwerpunkt auf Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und Spanien gelegt habt. Hat das eine Bewandtnis oder ist das einfach zufällig, dass sich das in diesen Ländern einfach etabliert hat?
Naja, der Also ursprünglich war es gedacht als internationales Projekt und jedes Land sollte sozusagen sein eigener OC-Knoten werden. Und dann hat sich ein deutscher Entwickler, der jetzt aber nicht mehr aktiv im Team dabei ist, allerdings eben seine Spuren hinterlassen hat, sag ich mal, er auch bei uns Ehrenmitglied ist, Oliver, der hat den ersten Code geschrieben und sozusagen die Seite für Deutschland aufgesetzt, weil er eben Deutscher ist. Und dann gesagt, na gut, es ist jetzt eine deutsche Seite, aber dann können wir die Schweiz und Österreich gleich mit ins Boot nehmen. Die sprechen ja die gleiche Sprache. Also theoretisch könntest du auch als Pole oder Russe bei unserer Seite ein Cache listen, wenn du die Sprache verstehst, wenn du Deutsch verstehst, weil du müsstest allerdings, oder umgekehrt, du müsstest dann die Sprache erst umschalten, damit du es wahrscheinlich schaffst, das auch auf Englisch zu bedienen. Aber naja, und dann gab es eben andere Knoten, wie zum Beispiel Polen, Open Caching PL, und die haben das Gleiche dann weitergeführt, die haben den Code adaptiert, der ist ja frei verfügbar, haben ihn auf ihre Bedürfnisse zurechtgeschnitten, haben gesagt, okay, wir hätten gerne zum Beispiel eine Karte auf unserer Startseite, die gab es damals bei der ersten Version von Open Caching noch nicht, die sozusagen so eine Art, wo sind die neuesten Caches-Karte, und haben ein paar Features mehr eingebaut und das auf ihre Weise online gebracht, also der Code ist jetzt leicht anders bei den Polen gewesen, und das ist dann eben ihr eigener Knoten mit ihrer eigenen Datenbank. Und der Vorteil ist eben, an einem so einem, wie soll ich sagen, verteilten System ist so ähnlich wie das Internet eigentlich. Nehmen wir an, irgendein Server würde ausfallen, dann ist das jetzt nicht so schlimm, weil man hätte notfalls noch über andere Knoten die Möglichkeit, an Caches ranzukommen. Weil natürlich sind wir noch nicht miteinander vernetzt. Das ist eins der Hauptpunkte, an denen wir noch arbeiten. Aber es gibt immerhin schon eine Art Okapi, eine Art Schnittstelle. Und alle oder viele von diesen Open Caching Knoten sprechen diese Okapi-Sprache, diese einheitliche Sprache, und so dass man dann im nächsten Schritt dann versuchen könnte, die Knoten miteinander zu verbinden, und dann ist es wirklich egal, ob jetzt, wenn Open Caching mal einen Aussetzer hat, also Deutschland zum Beispiel, dann könnte man auch auf die polnische Seite gehen, sich da mit seinen User Credentials einloggen und dann eben trotzdem dann deutsche Caches finden und suchen und sich anzeigen lassen. Also ein bisschen verteiltes System.
Wenn du sagst, das ist ein bisschen aus dem Unmut entstanden, worum ging es da jetzt genau? Um die $30 oder 30 Euro, die man jetzt bezahlen muss, um eine Premium-Mitgliedschaft zu erlangen? Oder ich habe es irgendwie noch nicht so richtig verstanden.
Ja, ja. Die Cacher, die immer erst spät dazukommen und sich die Geschichte nicht anhören. Ne? Ich lese mal ein Stück vor. Das ist übrigens von 20er, den kennst du ja. Den hast du ja, also Golden Surfer, den hast du ja selber interviewt. Und der hat auf seiner Seite www.20er.de, kann ich jedem empfehlen, eine Passage zur Geschichte des Geocachings. Und da lese ich dir mal einen Absatz nur. Das ist eine ganz lange Geschichte, so mit, mehreren DIN A4 Seiten. Ich lese dir nur mal einen Absatz vor, damit du ungefähr ein Gespür hast, was da ist. Ed Hall, ein Geocacher aus Kalifornien, auch bekannt unter dem Pseudonym Buxley, fing an, Online-Landkarten zu erstellen, die die Lageplätze von Geocaches anzeigten. Die Karten sind übrigens durchaus gelungen und grafisch ansprechend gestaltet. Hier am Beispiel der Deutschlandkarte. Gut, das ist ein Link, den kann ich jetzt natürlich nicht zeigen, aber ich werde dann dir den Link mal schicken und dann kannst du das ja in deinem Podcast in die Shownotes einbauen. Also weiter. Anstatt Buxley aber dankbar für seine Mitarbeit und Werbung für den neuen Sport zu sein, drohte Irish, also damit ist Jeremy Irish gemeint, der Gründer und CEO von Groundspeak, drohte Irish auch ihm mit einer Klage. Buxley musste seine Seite für eine Woche offline nehmen, um die Rechtslage zu klären, vor allem um zu klären, ob GPS-Koordinaten, welche eigentlich nur Punkte auf einer Landkarte sind, überhaupt durch ein Copyright geschützt werden können. Buxley gab schließlich nach und fügte seinen Karten jeweils einen Copyright-Hinweis hinzu. Irish selbst entfernte von Geocaching.com alle Links auf Buxleys Seite und kündigte an, eigene Karten zur Verfügung zu stellen. Dieser Vorfall wurde durch einen Artikel auf der Webseite von slashdot.org weit bekannt. Im besagten Artikel findet man auch eine Diskussion sowie den gesamten Mailverkehr, der zwischen Buxley und Irish damals zu diesem Thema ausgetauscht wurde. Der Vorfall ist auch auf Buxleys Webseite beschrieben. Das heißt, Jeremy Irish hat schon, als er damals seine Webseite aufsetzte, ziemlich stark darauf geachtet, dass da irgendwie keine Konkurrenz entsteht. Der wollte es sozusagen alles nur auf seiner eigenen Webseite vereinen. Und Alternativen hat er dann eben versucht, mit juristischen Mitteln klein zu kriegen. Und naja, das ist so ein bisschen, wie könnte man sagen, es ist so der Vergleich wie zwischen Windows und Linux. Ne? Linux ist auch ein offenes Betriebssystem und daran können viele Leute mitarbeiten. Und mir kommt so vor, als ob dann eben der Geocaching kommen, der Monopolist eben das Windows ist, was viele Leute benutzen, aber bei Weitem eben nicht das bessere System ist.
Also der Hauptunterschied liegt dann im Grunde zum Open Caching und dem Geocaching daran, also erstens, dass es durch die Bank weg kostenlos ist, ja, und kann ich jetzt, wenn ich jetzt sage, ich möchte mich daran beteiligen, einfach so mitarbeiten?
Ja, sofort. Also ich hab auch auf dieser Seite, die ich jetzt eben was vorgelesen habe, da hat der Golden Surfer ja bloß von jemand kopiert. Das weiß ich, finde ich dummerweise die Quelle nicht mehr. Aber da schreibt er auch die Vorteile von opencaching.de in ein paar Stichpunkten, ja. Bei geocaching.com werden die Cache-Beschreibungen gehütet wie Firmenkapital. Was sie ja im Prinzip auch sind, denn Groundspeak ist eine kommerziell arbeitende Firma. Zwar kann sich jeder die Daten zu den Caches holen, allerdings gibt es mittlerweile die Koordinaten eines Caches, ohne die die Beschreibung natürlich nicht viel Sinn macht, nur noch nach Anmeldung am System und dann auch nur über die Webseite von geocaching.com. Das Spidern, damit ist das Absaugen der Cache-Beschreibung mit anderen Programmen gemeint, ist verboten und wird teilweise mit Sperren des Accounts oder, wenn dieser nicht herausgefunden werden kann, mit Sperrung der IP-Adresse bestraft. Und jetzt im Gegenzug dazu opencaching.de hingegen bietet eine offengelegte, ja, damals war es noch eine XML-Schnittstelle, die es übrigens immer noch gibt, jetzt heißt es Okapi, also ein bisschen moderner, also Schnittstelle an, über die sich jeder Interessierte die Daten zu beliebigen Caches und natürlich auch deren Log-Einträge holen kann. So, das ist jetzt ein Vorteil, die Offenheit. Das zweite, opencaching.de bietet die Möglichkeit, die Cache-Beschreibung in verschiedenen Sprachversionen zu hinterlegen. Gute Sitte bei einem weltweiten Spiel ist es, die Beschreibung sowohl in Landessprache, bei uns also Deutsch, als auch in Englisch anzubieten. Die Beschreibungen solcher mehrsprachiger Caches sind bei opencaching.de streng getrennt. Wenn jemand nur die deutsche Beschreibung sehen will, bekommt er auch nur diese. Also man hat sozusagen recht einfach die Möglichkeit, Mehrsprachigkeit anzubieten, so wie ein Registerreiter in Listing. Und, ach so, das Allerwichtigste vielleicht, aber das sehen manche vielleicht auch als Nachteil an, ich nicht. Bei opencaching.de gibt es keine Freigabe. Ein eingestellter Cache ist sofort sichtbar, bei geocaching.com erst, wenn ihn ein Reviewer auf Einhaltung der von Groundspeak aufgestellten Regeln überprüft hat.
Habt ihr denn da nie Probleme mit? Also, weil ich muss jetzt sagen, also ich kannte jetzt opencaching vorher gar nicht. Ich habe immer die Reviewer als sehr sinnvoll empfunden, dass da jemand mal drauf guckt, weil ich habe halt auch schon Caches versucht zu publishen, wo ich einfach ja an viele Sachen nicht gedacht habe, ne, wo ich dann weiß nicht, da ein Mystery, den der wirklich weit weg lag, den hatte ich nicht gelöst. Der lag dann hinterher 25 Meter eine Dose von mir entfernt. Gibt es dann solche Probleme nicht oder haben die Teammitglieder eine ähnliche Reviewer-Funktion als Ansprechpartner?
Es ist so, bei uns ist das Reviewen quasi die Community selber. Es gibt bei jedem Cache die Möglichkeit, was es ja auch bei GC gibt, den Cache zu melden, wenn etwas nicht stimmt. Also wenn der Cache auf einem Privatgrundstück liegt oder wenn der Cache falsche Attribute vielleicht hat oder wenn der Cache die Koordinaten total daneben sind oder so. Das sind alles Punkte, wo man sagen könnte, man meldet den Cache oder man kann es auch als Log ins Listing schreiben, aber melden wäre dann der Weg, wenn der Owner nicht reagiert. Also wenn man versucht hat, den Owner das klar zu machen und er reagiert aber nicht auf die Hinweise, dann kann man diesen Cache melden und dann würde dann das Support-Team, wo ich zum Beispiel drin bin, sich das Listing ansehen, auch nochmal versuchen, mit dem Owner in Kontakt zu treten. Sollte dann keine Reaktion erfolgen, können wir dieses Listing vom Status her verändern. Wir können nicht in das Listing selber eingreifen und irgendwie Inhalte ändern. Also der Inhalt ist immer vom Besitzer, vom Owner selber gelegt und er ist dafür auch verantwortlich. Das Einzige, was wir machen können, ist eben den Status ändern. Zum Beispiel deaktivieren, archivieren, sogar bei Copyright-Verletzungen, wenn jetzt irgendwie ein Bild genommen wurde, was urheberrechtlich geschützt ist und der Urheber hat sich schon gemeldet und sagt, ich möchte nicht, dass hier das Bild von meinem Schloss auf diesem Listing hier verbreitet wird, dann können wir auch ein Listing sperren und verstecken, dann ist es total unsichtbar und es wird auch nur noch vom Owner und vom Support gesehen und von niemandem sonst.
Würdest du denn jetzt den Geocachern durchaus raten, die Dosen doppelt zu listen, also jetzt zum Beispiel bei Open Caching und bei GC, schlicht und ergreifend, also bei uns gab es hier einfach mal den Fall, da kam ein Freund von mir an und sagt, Mensch, du, der Log-Eintrag ist gelöscht worden, ich habe die Dose definitiv gefunden und stellte sich dann jedenfalls hinterher raus, dass da binnen einem Meter zwei Dosen lagen und zwar einmal von Open Caching und einmal von GC und natürlich der Owner sein Logbuch kontrolliert hat und der besagte Kumpel sich in die falsche Dose eingetragen hatte. Ist das eine eine Schwierigkeit, dass man einfach sagen könnte, okay, wenn ich jetzt eine Dose aufmache, egal jetzt wo, liste ich die doppelt, um sowas zu vermeiden, oder habt ihr da gar kein Interesse dran?
Wir freuen uns über jeden Cache. Allerdings muss ich zugeben, dass doppelt gelistete Caches leider die Tendenz haben, dass der Owner meistens dann auf der GC-Seite Änderungen zum Beispiel vornimmt, weil er da aktiver ist, und vergisst, diese Änderung auf der OC-Seite nachzuziehen. Das merken wir zwar nach einer Weile, weil wir Suchalgorithmen haben, die das checken, ob der Status noch synchron läuft, aber und würden dann auch reagieren. Aber wie gesagt, diese Tendenz ist leider da, und das versuchen wir jetzt ein bisschen zu bereinigen. Also uns sind am liebsten OC-Onlys, also Caches, die nur auf OC gelegt sind. Deswegen zum Beispiel nehmen wir mal folgendes Praxisbeispiel. Du legst eine Strecke, ein Multi, durch deinen Lieblingswald. So, und jetzt hast du dir da so ein schönes, sag ich mal, ein Z überlegt. Wie man so, ja, oder um O. Wäre vielleicht besser ein O, weil man soll ja immer eine Runde machen, ne? Also ein O in den Wald gelegt, mit schönen Stationen so. Und dann sagt der Reviewer, tja, leider muss ich aus deinem O, kann ich hier nicht freigeben, weil an der einen Seite ist ein Tradi an der Brücke und den hast du da auch in so eine Mikrodose versteckt und die sind zu nah aneinander und das geht nicht. Gut, dann machst du jetzt aus deiner Lieblingsstrecke jetzt kein O mehr, sondern es wird eher sowas wie ein C vielleicht, oder? Weiß ich nicht. Der Buchstabe ändert sich, die Figur ändert sich, dein Weg wird anders. So, und jetzt hast du ja schon irgendwie so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, es ist nicht mehr dein Lieblingsweg durch den Wald, den du jetzt dokumentierst, sondern es ist jetzt nur noch, du versuchst es nur noch durchzudrücken, um damit an den bestehenden Abständen oder Kollisionen vorbeizukommen. Und wenn so eine Problematik besteht, würde ich sagen, tja, also wenn das jetzt auf GC nicht im ersten Fall durchgeht, dann mache ich daraus ein Ozeoni. Und dann ist er genauso, wie ich mir den Cache vorgestellt habe und nicht anders.
Kann ich denn jetzt bei Open Caching mit Dosen kollidieren? Also wenn ich jetzt eine lege, kann ich jetzt einen Meter daneben eine zweite legen und sagen, ich liste den trotzdem?
Nein, das kann nicht passieren. Wir haben keine Abstandsrichtlinie. Es gibt sogar den Scherz, weil wir den zunehmenden Wahnsinn, sage ich mal, auf GC zum Beispiel diese Powertrail-Runden immer ein bisschen skeptisch gegenübersehen, haben wir uns dann Scherz erlaubt, oder jemand hat in unserem Forum sogar einen Scherz gemacht, dass er sagt, irgendwann verstecke ich mal eine Regentonne voller OC-Mikros und dieses alle an einem Punkt, also sozusagen 1000 Dosen, dann ist der Powertrail gesammelt. Ist sinnbefreit, aber theoretisch wäre das möglich. Ich halte zwar jetzt nicht viel davon, weder von einer Regentonne voller Mikros noch von einem Powertrail, der alle 160 Meter das gleiche ist, sag ich mal, und keine Individualität in den Caches drinsteckt, aber naja, manche mögen es eben. Jeder das seine, ne?
Ja, genau, das muss halt jeder auch selber für sich wissen, wo er seine Vorlieben beim Cachen hat, wie er das machen möchte. Es ist auf jeden Fall mal interessant, eine andere Variante kennenzulernen, und es funktioniert ja anscheinend auch.
Und nicht nur das, es gibt ja auch Cache-Arten, die inzwischen bei GC am Aussterben sind. Du wirst sie zwar noch vielleicht ab und zu treffen, aber nur, weil die Grandfathered, sagt man dazu, sind. Also sozusagen Bestandsschutz haben, solange es noch läuft. Nämlich Webcam-Caches zum Beispiel. Du kannst noch Webcam-Caches finden, aber sobald diese Webcam mal abgeschaltet ist, kurzzeitig, weil sie vielleicht offline gegangen ist, weil die Kamera kaputt ist, und das Listing wird aus diesem Grunde deaktiviert, da kriegst du das danach gar nicht mehr wieder online geschaltet. Also wenn er nach einer Weile dann archiviert wird, weil aus dem Archiv kriegst du eine Webcam nicht wieder raus. Währenddessen bei OC kannst du immer noch Webcam-Caches suchen und auch legen, neue. Also ich mache das ständig. Also sozusagen als kleinen Geburtstagsgruß an die Berliner Geocacher habe ich mir inzwischen, weiß ich nicht, schon 20 Webcams aus Berlin rausgesucht und die dann immer als persönliches Vanity-Cache für denjenigen gelegt. Oder zum Beispiel auch Virtuals. Virtuals gab es früher ja auch. Und also das sind Caches ohne Logbuch, wo man eigentlich nur den Ort besuchen muss, um irgendwas zu finden oder sich davor fotografieren zu lassen. Und das wurde ja ausgelagert, glaube ich, bei GC auf die Plattform Waymarking. Und bei uns ist das noch alles drin. Und ganz beliebt zum Beispiel sind die Safari-Caches. Falls du also mal sagst, es gibt ja Leute, die sagen, ich kann ja bei OC gar nicht cachen. Da ist ja überhaupt kein Cache gelistet. Ich bin hier in Mecklenburg und drumherum ist alles leer, die Karte. Dann sollten diejenigen, die das sagen, sich mal entweder den Bodensee ansehen oder die Ostsee ansehen oder die Nordsee ansehen. Jeweils in diesen drei Gebieten haben wir ganz viele Ansammlungen von Safari-Caches, die sind kaum zu übersehen. Bei dem einen im Bodensee ist der Safari-Schriftzug aus den Symbolen gemacht worden, aus diesen einzelnen Punkten, Cache-Punkten. In der Nordsee ist das das OC-Logo und in der Ostsee ist es das OC-Logo und in der Nordsee fängt es gerade an, wird eine Spirale. Also irgendeine dieser Safaris kann man sich da rauspicken und da muss man eben so eine Aufgabe erfüllen und das sind meistens Aufgaben, die locationless sind. Also man ist nicht gezwungen, an dem Ort, wo das gelistet ist, etwas zu finden, wie es sonst üblich ist, sondern man sucht. Es ist eine Suchaufgabe. Finde zum Beispiel ein Planetarium. Wenn du es gefunden hast, mache ein Foto davon. Stell dich entweder mit dir im Hintergrund, im Vordergrund oder mit irgendeinem Travelbug oder einem Geokreti in der Hand oder deinem GPS. Nimm das auf, damit man weiß, dass du vor Ort warst. Nimm die Koordinaten und poste sie. Und damit ist dieses Planetarium, dein Fund sozusagen belegt. Und wenn jetzt ein anderer locken will, müsste sich dann ein anderes Planetarium suchen. Und so entsteht dann eben eine Ansammlung von Objekten des gleichen Typs.
Ich kann jetzt nicht dasselbe Planetarium loggen, wo jemand anders schon war?
Nee, eigentlich nicht. Aber was erlaubt es, sind Gruppenlogs. Ne? Wenn du jetzt mit einer Gruppe bist, sagst, okay, wir als Gruppe finden jetzt gemeinsam das Planetarium am gleichen Ort, gleicher Ort, gleiche Zeit und so, das ist erlaubt meistens.
Also ich habe das bislang immer so gehandhabt, ich habe meinen Geocaching-Beitrag als Premium immer gerne bezahlt, weil ich gedacht habe, ja gut, die müssen sich auch finanzieren, die sollen sich finanzieren. Ich habe auch immer eine pro Jahr verschenkt aus diesem Grund. Und jetzt höre ich, ihr seid da völlig kostenlos. Wie finanziert ihr denn das Ganze? Diese ganzen Mitglieder und auch die Seite und die Karten, das muss ja auch irgendwie finanziert werden.
Also erstmal, bei uns gibt es die Möglichkeit zu spenden. Das wird ab und zu mal genutzt, wenn wir auch zu einem Spendenaufruf aufrufen und dann kommt wieder was zusammen. Aber im Moment machen wir da jetzt nicht groß deswegen Aufrufe, weil wir ein gesundes, sag ich mal, Finanzpolster haben. Wobei, man kann immer was gebrauchen für die Zukunft. So, aber das ist nicht so, dass wir deswegen hier irgendwelche wilden Partys schmeißen oder so. Das ist alles. Das ganze Geld, was gesammelt wird, fließt in den Betrieb der Server. Und da haben wir noch den Vorteil, dass wir einen Sponsor haben, der uns da die Kosten übernimmt. Also das war zum Beispiel in den Anfangszeiten von Open Caching ein, wie soll ich sagen, Caching-Freund oder Bekannter von Oliver gewesen. Tiger hieß der. Der hatte schwarzwald.de betrieben und diese Server, die da schwarzwald.de hatten, haben auch gleichzeitig da auf deren Servern Open Caching betrieben. Ja, und jetzt, dann war es mal kurzzeitig Hetster. Dafür haben wir allerdings bezahlt. Die haben es nicht umsonst gemacht. Und jetzt sind wir bei Host Europe und die sponsern uns wieder, weil sie das ein gutes Projekt finden und meinen, ja, dafür können wir ruhig euch den Platz, die Domain zur Verfügung stellen, ja.
Ja, und die ganzen freiwilligen Helfer, ich meine, ihr müsst ja auch die Homepage warten und Pressearbeit machen und diese ganzen, ich sag mal, Review-Aufgaben. Wie habt ihr das nochmal genannt? Ihr seid der Support, ne? Da muss ja Leute für geben. Wie viele Mitglieder habt ihr so, die sich drum kümmern, um dieses ganze Projekt?
Touché, sag ich mal. Jetzt hast du mich
erwischt.
Also wie viel wir jetzt im Verein haben, da verliere ich immer so ein bisschen den Überblick, weil da bin ich nicht derjenige, der die Bücher führt. Aber ich habe hier so eine Liste bei uns gleich auf der OC-Startseite. Da sind so die aktivsten oder die Teammitglieder alle aufgeführt. Ich würde sagen, das sind so um die ja, vielleicht so 20 Stück. Zum Beispiel hier 4VS, das ist unser Vorsitzender, Clan Family, stellvertretender Vorsitzender, Systemadministrator, Cyberturm, Kassenwart, dann bin ich, Mika, Pressesprecher, Anwendersupport, Datenpflege und Forenmoderation. Borsti ist unser Technikleiter, Pirate77, unser Anwendersupport, Datenpflege und Wiki. Und so hat jeder seine Spezialgebiete. Und wenn jetzt einer sagt, ich kann nicht programmieren, kann er trotzdem bei OC mithelfen, weil es gibt andere Punkte, wie zum Beispiel das Wiki oder die Betreuung, also der Cache-Meldung oder ja, wir, wenn einer gut sich mit Bilanzen auskennt, dann kann er den Cyberturm bei seinen Kastentätigkeiten unterstützen. Also irgendwo ist immer was zu tun. Oder sei es ein Grafiker, der hier vielleicht nur ein neues Maskottchen oder eine neue Icon entwirft für die Karte. Also da wird sich schon was finden, sage ich mal. Einfach nur in das Forum reingehen. Wir haben natürlich unser eigenes Forum, forum.opencaching.de und da sich melden und dann wird man schon mit offenen Armen empfangen. Und jeder macht das, was er eben zu dem er Lust hat und zu dem er auch also Zeit hat. Also es wird jetzt keiner hier getrieben, gleich 8 Stunden am Tag da was zu machen, sondern dann sagt man, wenn ich eben nur 1 Stunde in der Woche Zeit habe, ist es auch okay.
Ich frage immer ganz gerne so nach der Prognose zu einem Thema. Was würdest du denn sagen, wie sieht denn die Prognose fürs, also OC-Caching aus? Wie würde sich entwickeln?
Ich muss deswegen lachen, weil manche haben uns ja schon als tot bezeichnet, ne? Aber ich glaube, das haben sie schon uns so genannt, als OC gegründet wurde. Und inzwischen sind wir ja schon im 11. Jahr, also 2005 bis 2016, ne? Ja. Und es geht uns munter, aufsteigend. Natürlich sind wir nicht so massig vertreten wie GC, also da findet man die Masse. Wenn also jemand mehr legt auf Quantität, dann ist er bei uns falsch. Aber wenn er mehr auf, wie soll ich sagen? Also der Vorteil von OC ist auch, wenn man irgendwas will, dann schreibt man das ins Forum rein. Wenn das ein Entwickler sieht und sagt, Mensch, prima, diese Idee hatte ich ja selber noch nicht, wird gleich gemacht und dann ist das schon vielleicht, wenn er Glück hat, in einer Woche online, dann ist die Änderung auch gleich da. Das heißt, man gestaltet die Seite mit, sie ist nicht, du bist nicht abhängig von dem, was sich Groundspeak ausdenkt, sondern du kannst selber deine Webseite mit entwerfen, mitgestalten, Wünsche einbringen und Veränderungen führen. Das ist sozusagen eine Seite von Geocachern für Geocacher.
Wenn du jetzt noch ein paar Abschlussworte an die Community richten kannst, möchtest, sollst, was möchtest du denen nochmal sagen, so zum Abschluss?
Also zum Abschluss würde ich erstmal raten, Leute, da hat mich extra mein Teamkollege Clan Family drauf hingewiesen, besucht mal die Seite RWD, also das steht für Responsive Web Design, also R, Richard, W, Wasser und D wie Dora, rwd.opencaching.de und da seht ihr sozusagen, in welche Richtung Open Caching in Zukunft gehen möchte. Wir wollen nämlich, dass die ganze Oberfläche ein bisschen umbauen in Richtung Mobility. Also, dass man diese Webseite mehr mit dem Handy auch bearbeiten kann, dass sich die Seite dem jeden möglichen Ausgabegerät anpasst und ja, und ein bisschen umschaut, ein bisschen neuer, schicker ist. Und da kann man ganz prima mitmachen, ohne jetzt groß im Team was zu entwickeln oder so. Einfach, es wird nur gefragt, gefällt euch das? Wie würdest du jetzt, welche Farben würdest du setzen oder passt das so? Einfach mal die Meinung geben. Sich registrieren, sich die Blogs durchlesen, die es auf dieser Webseite gibt, rwd.opencaching.de und dann, ja, mitmachen. Ansonsten, wenn du jetzt sagst, abschließende Worte, versucht einfach mal, manche haben ja OC mal früher besucht und dann sind sie vielleicht enttäuscht wieder vongegangen, weil es vielleicht recht leer war oder sonst wie. Schaut euch mal OC jetzt an. Es hat sich vieles getan. Ihr werdet es kaum noch wieder erkennen. Es sei denn, ihr seid natürlich OC-Cacher. Dann merkt man ja den Wandel sofort. Und wenn ihr jemals Probleme haben solltet mit einem Cache, versucht ihn nicht zu verbiegen, sondern macht daraus ein OC-Only. Und dann ist das Ganze viel entspannter für euch. Und wir freuen uns.
Ja, Mika, dann sage ich vielen lieben Dank, dass du da warst, dass du uns das Open Caching ein bisschen vorgestellt hast. Also ich wusste gar nicht genau, was das ist und wie man es ja benutzen kann. Und werde mir das einfach mal auf eurer Homepage angucken. Ich werde das alles noch verlinken. Und dann würde ich sagen wir beide einfach mal Tschüss.
Ja, tschüss und schönen Gruß aus Berlin.
Bis zum nächsten Mal.
Bye.